Hallo zusammen, es war 6 Uhr, hier ist die Info vom Donnerstag mit folgenden Themen. Der VCS und der Mieterverband geben Auskunft über die Reaktionswoche, die vom 7. bis am 13. April stattfindet. Dann informiert uns der Hannes über einen Bericht von einer vietnamesischen Delegation, die heute eine Pressekonferenz gegeben hat. Es folgt ein Interview mit dem Hans Brandscheid, der kürzlich im Libanon war und über die Amal-Milizen näher Auskunft geben kann. Dann haben wir ein Telefongespräch mit dem Nick Bell über den Bergarbeiterstreik aus England. Zum Schluss wird uns der Klaus ganz aktuell über den Stand von der Kundgebung informieren, die für den Martin S. stattfindet und am 6. Uhr hier in Zürich angefangen hat. Zuerst aber zu den Kurzmeldungen.
Bern. Das BIGAS, Bundesamt für Industrie und Gewerbe, ist von 30 Arbeitslosen heute symbolisch besetzt worden. Der Michel von der SINAP, das ist also die Initiative von den verschiedenen Arbeitslosenkomitee in der Schweiz, hat uns berichtet. Ich muss hier die Meldung lesen, und zwar heisst es da, von der SINAP sind also heute 30 Arbeitslose am 11. ins BIGA gegangen und haben einen Besuch abgestattet und haben mit dem Herrn Jost, Vizedirektor vom BIGA, wollen reden. Die Forderungen, die sie haben, ist die Verlängerung von der Frist von 85 Tagen, nach denen ein Arbeitsloser keine Arbeitslosenentschädigung mehr überkommt. Der Anlass dazu war ein Brief von Bundesrat Vogler, der unbeantwortet geblieben ist. Der Herr Jost garantiert am Morgen eine Antwort. Die Besucher vom SIPA haben aber eine sofortige Antwort gefordert. Es ist ihnen dann eine Antwort zugesichert worden für am 4. am Nachmittag. Und die Antwort am 4. Es ist eine ausweichende Antwort. Der Herr Jost versteckt sich hinter der Verantwortung vom Bundesrat. Er sagt, dass in jedem Fall sollte die Frist verlängert werden, nach 85 Tagen weitergestempelt werden soll können.
Weitere Nachricht aus dem Inland, Bern. Gerichtsurteil bestätigt Berufsverbot. Im letzten Herbst ist im Zusammenhang mit der Novosti-Affäre die Frau S. vor Bernischer Kantonalbank geführt worden. Und zwar gerade 2 Wochen vor ihrer Heirat mit dem PS, früheren Mitarbeiter der Novosti-Agentur. Als Begründung hat die Kantonalbank die, ich zitiere, bevorstehenden Namensänderungen, die wegen der Kundschaft nicht tragbar sind, angegeben. Zitiere weiter, trotz einwandfreien Qualifikationen stellt sie ein Sicherheitsrisiko dar. Die besondere Art der Geschäftstätigkeit einer Bank erfordere absolutes Vertrauen auf allen Ebenen. Die dritte Zivilkammer vom Bernischen Obergericht hat am Montag im Gerichtsurteil bestätigt, dass die Entlassung für die Berner Kantonalbank nicht rechtsmissbräuchlich sei.
Bern, der Bundesrat hat heute das Ausführungsgesetz zur Neuregelung der Treibstoffzölle vorgelegt. Es ist vor allem um 2 Sachen gegangen. Einerseits der sogenannte Treibstoffzollbeschluss, andererseits der sogenannte Kompensationsbeschluss. Der umstrittenste Beschluss war folgender. Die Kantone kommen nach der Neuverteilung der neuen Treibstoffzölle mehr Geld über, dafür müssen sie etwa die Hälfte vom regionalen SBB Personenverkehr übernehmen. Gleichzeitig sind auch mehrere andere Entscheide gefallen, wie wir die neuen Treibstoffzölle verwenden können. Die Reaktionen darauf waren ganz verschieden. In einer gemeinsamen Stellungnahme haben der WWF, der Verkehrsclub VCS und die Schweizerische Gesellschaft für Umweltschutz, SGU, erklärt, der vorliegende Entwurf berücksichtigt in keiner Weise die Anliegen vom Umweltschutz. Darum dürfen sie prüfen, ob sie das Referendum ergreifen wollen. Ganz klar abgelehnt werden die Beschlüsse auch von den Kantonen. Das Kompensationsgesetz überspanne den Bogen und sei verfassungsrechtlich mindestens fragwürdig. Auch die CVP ist gegen die Kompensationspflicht der Kantone. Die SP findet es lächerlich, dass der Umweltschutz nur 20 Millionen aus den neuen Treibstoffzöllen überkommt. In Anbetracht der heutigen Situation müssen wir mindestens 10-mal mehr dafür überkommen. Die FDP und die SVP begrüßen die Vorlage als gute Basis für weitere Ausführungen.
Bern, eine andere Kundgebung von Tamilenflüchtlingen vor dem Bundeshaus. Unter Besorgnis über die erneuten Zusammenstöße zwischen Tamilen und Singalesen in Sri Lanka haben ca. 1000 Personen Kundgebungsteilnehmer in Bern vom Bundesrat gefordert, bei der Regierung in Sri Lanka Einspruch gegen die fortwährenden Menschenrechtsverletzungen zu erheben. Sie fordern den Bundesrat auf, dringend keine tamilischen Flüchtlinge direkt nach Sri Lanka auszuliefern. Auf der Transparent hat man lesen können, wir werden gefoltert in Sri Lanka. Um zu unterstreichen, dass es sich um einen Schweigemarsch gehandelt hat, haben Teilnehmer weisse Mullbinden getragen. Mit der Kundgebung richtet sie sich auch an die Schweizer Bevölkerung. Mehr Verständnis und mehr Toleranz gegenüber den Flüchtlingen zu haben. «Schweizer, wir brauchen eure Hilfe und Freundschaft» war eine weitere Parole. Wir haben ja im Radio Lora vor einer Woche einen Hintergrundbericht über das Tamilenproblem, vor allem in Sri Lanka, gebracht. Wir haben noch eine weitere Meldung, die jetzt gerade reingekommen ist, dass Pax Christi die Forderung ebenfalls unterstützt und mit einem gesonderten Schreiben auch an den Bundesrat gelangt ist, keine tamilische Flüchtlinge direkt nach Sri Lanka auszuliefern und überhaupt die Nummer 1335 Asylbewerber in der Schweiz aufzunehmen. Es sind also nicht die 10'000 Asylbewerber, wie sie der Nationalrat Fritz Hoffmann immer wieder erwähnt und wie er sich jetzt auch breit macht in einer rechtsextremen Zeitung Abendland, wo er selber einen zeichneten Artikel hat, wo drin steht, 10'000 Tamilen gäbe es in der Schweiz.
Basel. Die Partei der Arbeit, PDA, und die Kommunistische Partei von China haben wieder offizielle Beziehungen aufgenommen. Die Beziehungen sind ja in den 60er Jahren im Gefolge der chinesisch-sowjetischen Auseinandersetzungen unterbrochen worden, nachdem sich die PDA damals auf die Seite der Sowjets geschlagen hat.
Zum Ausland. Zwei Meldungen aus Belgien. Zuerst, die belgische Regierung will noch dieses Jahr damit anfangen, maschinenlesbare Personalausweise in Umlauf zu setzen. Die neuen Ausweise sollen unfälschbar sein, zudem enthalten sie auf einem Magnetstreifen Personaldaten. Was für eine verratet uns die AP-Meldung natürlich nicht. 1984 nach deutschem Vorbild. Als Grund für die Massnahme sagt die Regierung, und es handelt sich also nicht um einen französischen Belgierwitz, das Problem sei, dass in letzter Zeit zu viele unbeschriebene Ausweisvordrücke aus belgischen Stadtverwaltungen seien geklaut worden. Zweite Meldung aus Belgien. Am Dienstag hat ein 24-stündiger Generalstreik gegen die Sparmaßnahmen der belgischen Regierung weite Teile des Landes lahmgelegt. Die Regierung hat einen jährlichen Lohnabbau von 2% vorgesehen. Dagegen hat vor allem die sozialistische Gewerkschaft FGTB mobilisiert. Der Streik ist in gewissen Regionen wie Wallonien, Flandern und Limburg hundertprozentig befolgt worden. Auch in diesen Regionen, wo die christliche Gewerkschaft am stärksten ist, sind viele Arbeiter nicht zur Arbeit erschienen, obwohl die christliche Gewerkschaft, die einer regierungsnah ist, nicht zum Streik aufgerufen hat. Heute haben wir über einen AP-Ticker vernommen, dass die sozialistische Gewerkschaft beschlossen hat, am nächsten Dienstag nochmal einen Streiktag durchzuführen. Der Streik, das ist noch erwähnenswert, ist in der Presse kaum beachtet worden. Kleine Meldungen sind erschienen, aber im Vergleich zu dem, was geschrieben worden ist über einen Stahlarbeiterstreik in Lothringen in Frankreich, ist gar kein Vergleich. Aber es erstaunt ja nicht, es gefällt der bürgerlichen Presse viel mehr über den Widerstand der Arbeiter gegen die sozialistische Regierung. Gegen die zu schimpfen, gefällt mir viel besser.
Die USA haben heute im Sicherheitsrat der UNO mit ihrem Veto eine Resolution zu Fall gebracht, die die Vermeinung von nicaraguanischen Häfen hätte verurteilen sollen. In der letzten Woche hat ja die antisandinistische Guerilla, die von den USA unterstützt wird, immer wieder nicaraguanische Seehäfen vermint. Die USA, die die einzige Gegenstimme zu dieser Resolution eingegeben hat, begründet ihre Haltung damit, dass die Resolution schwer entstellend und ungerecht sei und nicht im Frieden in Zentralamerika diene. Unser Kommentar zu dieser zynischen Haltung, der Einfluss der USA in Zentralamerika ist ebenfalls ungerecht, tut die Vorgänge dort schwer entstellen und dient schon gar nicht im Frieden in dieser Region. Der Botschafter von Nicaragua hat dann auch gesagt, das amerikanische Veto sei ein klarer Hinweis, dass die USA nicht die Absicht haben, die Vermeinung der Häfen und ihren unerklärten Krieg gegen Nicaragua zu stoppen.
BRD. Heute hat an einer Versammlung vor der Polizeigewerkschaft der deutsche Innenminister Friedrich Zimmermann die vorgesehene Verschärfung des Demonstrationsstrafrechts mit Nachdruck verteidigt. Bei dem neuen Gesetz geht es vor allem um vier Punkte. Erstens die Wiedereinführung des Landfriedensbruchstatbestands. Zweitens sollen Demonstranten für die Kosten des Einsatzes vor der Polizei aufkommen. Drittens wollen sie das Vermummungsverbot einführen. Und viertens, schlussendlich, wenn eine Gruppe gewalttätig wird innerhalb dieser Demo, hat die Polizei das Recht, die ganze Demonstration aufzulösen und die Leute festzunehmen.
Kann nochmal BRD?
Ja, warte, hast du noch etwas zu sagen? Wie das der Zimmermann ausgelegt hat. Der Zimmermann hat ausgeführt, dass die Polizei angemessen und differenziert und vor allem erfolgreich können reagieren auf Rechtsbrüche und Gewalt. Auf den Vorwurf, dass die Polizei das Demonstrationsrecht beschneiden könne, hat er lediglich gesagt, er vertraue der Polizei. Dass er der Polizei vertraut, das erstaunt ja niemand.
Wir kommen nochmal zu der BRD. 60'000 Metallarbeiter haben in der BRD heute am Donnerstag einen kurzen Warnstreik durchgeführt. Zahlreiche Zeitungen haben nicht erscheinen. Es geht um Verhandlungen um 35 Stunden Woche. Ein Vorschlag der Gewerkschaften, um Entlassungen können zu verhindern. Wenn es nicht zu einer Einigung kommt am Freitagmorgen, wird es zu einer Urabstimmung für einen Streik in der Metall- und Druckereiindustrie in der BRD kommen. Was nicht vor dem Sommer entschieden ist, wird sicher als Forderung während der Sommerferien einschlafen. Darum die wachsenden Auseinandersetzungen in verschiedenen Ländern von Westeuropa jetzt.
Ich wollte noch kurz erwähnen, im Zusammenhang mit den Streiks von Metallarbeitern, dass wir heute Abend im Mitternachtsinfo werden auf einen Streik in Frankreich eingehen. Näher.
Der Verkehrsklub der Schweiz VCS und der Mieterverband der Stadt Zürich veranstaltet vom 7. bis am 13. April eine Aktionswoche. Die Aktionswoche steht unter dem Motto «Die Stadt den Bewohnern». Der VCS und der Mieterverband haben sich zu einer gemeinsamen Aktion entschlossen, weil sie festgestellt haben, dass ihre beiden Organisationen in Verkehrs- bzw. Wohnungsfragen etwa die gleichen Zielvorstellungen haben. Ich habe den Werner Kollenberger nach den Hintergründen dieser Aktion befragt. Er ist Öffentlichkeitssekretär vom Mieterverband.
Umfragen haben ergeben, dass in der Stadt Zürich die grosse Mehrheit sehr Wert darauf legt, dass sich die Umweltbedingungen, das Wohnumfeld und auch das Verkehren verbessern. Eine Untersuchung vom Amt für Raumplanung hat im Übrigen auch ergeben, dass in der Stadt Zürich rund ein Fünftel der Bevölkerung unter Lärmemissionen leidet, die nach dem neuen Umweltschutzgesetz gar nicht mehr zulässig wären. Das ist einmal der Hintergrund, warum wir jetzt in dieser Woche die Bevölkerung möchten zusätzlich sensibilisieren, informieren und wenn möglich auch engagieren.
Es geht vor allem um den Wohn- und den Verkehrsbereich. Wieso hat man die beiden Sachen zusammengenommen?
Ja, ich habe das eben vorher erwähnt, weil das Leben heute für die meisten Leute aus Arbeiten, Pendeln und Wohnen besteht. Das ist eine Einheit, die heute vielfach eben nicht mehr gegeben ist. Es sind in der Stadt Zürich über 120'000 Pendler täglich. Leute, die fahren insbesondere mit dem Auto tagtäglich gegen die Umwelt und auch gegen ihre eigenen Lungen. Und aufgrund von dem haben wir die Meinung vertreten, dass jetzt hier eine Chance besteht, wenn wir mit einem Bewohnermanifest, wo wir ein paar zentrale Thesen aufgestellt haben, die Leute versuchen anzusprechen und auch versuchen zu gewinnen, dass sie das Bewohnermanifest können unterschreiben können. Aufgrund von dem werden wir dann später allenfalls entsprechende politische Vorstöße unternehmen.
Welches sind die wichtigsten Punkte aus dem Manifest? Können Sie das kurz zusammenfassen?
Die Hauptpunkte von dem Manifest gehen davon aus, dass wir möchten, die Lebensbedingungen in der Stadt Zürich wieder verbessern. Wir verlangen, dass im öffentlichen Verkehr ein absoluter Vorrang gewährt wird. Wir möchten, dass insbesondere Bedingungen für Fußgänger verbessert werden. Wir möchten, dass generell der Autoverkehr eingeschränkt wird. Wir möchten, dass umweltfreundliche, kostengünstige VBZ-Tarife gibt. Wir möchten ein menschen- und auch insbesondere kinderfreundliches Wohnen ermöglichen, den Leuten Möglichkeiten aufzeigen, wie sie miteinander können, zusammen im Quartier oder in einer Wohngruppe kleine Inseln, Wohninseln schaffen, von denen aus man dann eben auch die grösseren Lebensbedingungen aus besser kann bewältigen und verändern.
Ist das Manifest vielleicht nicht ein bisschen wenig wirksam? Hätte man nicht konkretere politische Forderungen müssen stellen oder Massnahmen ergreifen?
Wir haben ganz bewusst den Weg gewählt, weil wir der Meinung sind, Demokratie muss man praktizieren und man muss im Kleinen anfangen. Wir haben jetzt die These aufgestellt. Die Leute können in der Stadt Zürich in den nächsten Wochen an unseren Standaktionen die Manifest durchlesen und unterschreiben. Und wenn wir finden, dass das auf Anklang stößt in den Medien, in der Öffentlichkeit und bei den Betroffenen, werden wir auch die entsprechenden politischen Vorstöße machen. Wir haben konkret im Sinn, allenfalls hier eine Fußgängerinitiative zu lanciere, wo wir dann von unseren beiden Verbänden, analog wie der VCS das schon in der Veloweg-Initiative gemacht hat, den ersten konkreten Vorschlag dem Stimmbürger zur Abstimmung unterbreiten werden.
Parallel zur Mieterberatungsstelle hat der VCS für die Aktionswochen auch eine Verkehrsberatungsstelle eingerichtet. Für was ist die Verkehrsberatungsstelle?
Also bei dieser Verkehrsberatungsstelle geht es darum, diesen vielen kleinen Gruppen, Einzelpersonen, die sich darum bemühen, ihre Wohnsituation zu verbessern, also ihr Wohnumfeld, das vor allem beeinträchtigt ist, eben durch den Privatverkehr, dass man denen beratend beisteht und ihnen Tipps geben kann, wie sie konkret vorgehen können, um irgendwelche Massnahmen, sei es jetzt eine Wohnstrasse oder ein grösseres Verkehrskonzept, können planen und dann auch politisch durchsetzen.
Wenn und wo kann man die Verkehrsberatungsstelle erreichen?
Die Verkehrsberatungsstelle ist offen die nächste Woche. Vom 10. bis zum 13. April, also vom Dienstag bis zum Freitag, jeweils am Nachmittag vom 1 bis zum 5. Unter der Telefonnummer 69 06 69. Beratung ist kostenlos.
Heute hat es im Bahnhofbuffet in Zürich eine Information gegeben von einer vietnamesischen Delegation auf Initiative vom HEX, vom Hilfswerk von der Evangelischen Kirche von der Schweiz und vom SSV, das ist Gesellschaft Solidarité Suisse Vietnam, also die Schweizerische Solidaritätsgesellschaft mit Vietnam. Es waren Pressevertreter anwesend, unter anderem als Schweizer Radio. Wir haben auch reingelassen in die Veranstaltung und in die Information. Es ist in den Themen gegangen, zuerst erstens um die Lage in Vietnam heute, zweitens um die Folgeschäden vom Krieg, vor allem vom Einsatz der chemischen Kampfstoff. Und im dritten Punkt hat man die Möglichkeit gehabt, in der Diskussion Fragen an die drei Delegierten von Vietnam zu stellen.
Der Leiter der vietnamesischen Delegation hat am Anfang daran erinnert, dass am 30. April der 9. Jahrestag ist von der Befreiung von Vietnam. Er hat daran erinnert, dass mehr als 14 Millionen Dollar Bomben auf das Land gefallen sind während dem Krieg, dass 15'000 Dörfer zerstört worden sind, dass Millionen von Hektaren von Wald und Ackerland zerstört worden ist, dass allein im Norden, in Nordvietnam, 6 Städte voll zerstört worden sind und dass im Nordvietnam allein 15 Millionen Einwohner ohne Dach über dem Kopf sind, 1975, am Schluss des Krieges. Er hat nachher geredet, dass 1983 das erste Jahr war, wo Vietnam keinen Nahrungsmittelimport hat müssen machen musste. Er hat dann ein paar Zahlen verlesen. 1979 sind die Importe von Nahrungsmitteln für Vietnam, Gesamtvietnam, noch 2 Millionen Tonnen gewesen. Und im 1982 waren es noch 400'000 Tonnen gewesen. Und wie gesagt, 1983 hat Vietnam das erste Jahr keine Nahrungsmittel müssen einführen. Er hat im Weiteren geredet von den vier Prioritäten, die sich das Land gesetzt hat, von 1981 bis 1985, in diesem 5-Jahres-Plan. Und zwar erstens, nicht nur den Stand von der Selbstversorgung zu erreichen, sondern auch gewisse Nahrungsmittelreserven herzustellen. Als zweiter Punkt, die Entwicklung der Lichtindustrie für die Produktion von Konsumgütern, und da vor allem Textil, Papier, Medikamente. Und Velo. Er hat gesagt, es gibt in Vietnam so viel Velo, wie es bei uns Autos gibt. Als drittes Schwergewicht hat er erwähnt, dass ein grosser Effort gemacht wird für die Produktion von Energie, für die Produktion von Baumaterialien und Verbesserung des Transportwesens. Der vierte Punkt von dieser Prioritätenliste in diesem 5-Jahres-Plan ist die Entwicklung des Exports, vor allem Kaffee, Tee, Tabak und Handwerk. Das alles mit dem Ziel, um die Lebensbedingungen in dem immer noch kriegsversehrten Land zu verbessern. Es ist sicher eine Leistung, die man nicht genügend werten kann, dass das Land 9 Jahre nach dem Kriegsende bereits wieder den Grad der Selbstversorgung hat können erreichen. Im Weiteren redet er von einem ständigen Sabotagekrieg gegen Vietnam, der ausgeht von China. Und da spielt er an ein sehr aktuelles Ereignis. Am 2. April sind 4 verschiedene Dörfer, Punkte in Vietnam, durch Chinesen unter Artilleriebeschuss genommen worden. Und auch gestern, am 4. April, ist der Artilleriebeschuss von diesen vietnamesischen Dörfern weitergegangen. Und er sagt im Weiteren, dass die Situation mit China blockiert ist. 1978 ist es zu ersten Verhandlungen gekommen in Hanoi mit China. Im 1979 in Peking über die verschiedenen Grenzkonflikte. Es ist zu keinem Resultat gekommen in diesen Verhandlungen. Er hat erwähnt, dass die Resultate vor allem nicht zustande gekommen sind, weil China jeden Kompromissvorschlag abgelehnt hat bis jetzt. Im Weiteren hat er die grossen Züge von der vietnamesischen Außenpolitik dargelegt. Er stellt sich gegen die Installierung der Cruise Missiles und Pershing 2 in Westeuropa, verurteilt die Politik von Reagan als kriegsschürend und sagt, dass generell die Position von Vietnam ist, den Frieden und die Freundschaft zu allen Völkern zu fördern unter gegenseitiger Respektierung. Im zweiten Teil ist es sehr eindrücklich und sehr still geworden im Raum. Die zweite Delegationsteilnehmerin, Frau Doktor, den Namen kann ich leider nicht richtig aussprechen, hat diapositiv gezeigt, Bilder von verstümmelten Fötus, Embryo, hat Statistiken gezeigt von Fehlgeburten aufgrund von der Einwirkung von Kampfgas und chemischen Kampfstoffen noch während dem Vietnamkrieg. Sie hat ein paar Zahlen genannt. 1952 ist es zu 0,45% Fehlgeburten respektive Abort gekommen. 1977 waren das 18%, zwei Jahre nach dem Krieg. 1983 ist die Zahl noch rund 10%. Sie hat sich mit einem dringenden Appell an die Anwesenden gewendet, hat darum gebeten, dass man Vietnam helfen soll beim Studieren von den Nachwirkungen von diesen Einwirkungen von chemischen Kampfmitteln. Nachwirkungen, die noch 1, 2, 3 Generationen nachher spürbar sind. Sie hat appelliert, dass Wissenschaftler, Mediziner Kontakt aufnehmen sollen mit dem Hilfswerk und vor allem mit Vietnam, um die Einwirkungen zu studieren, zu analysieren und zu schauen, was kann man dagegen machen. Und sie hat darauf hingewiesen, dass Terdesom und andere schweizerische Hilfswerke doch einige Zentren aufgebaut haben in Vietnam, wo man kriegsgeschädigte Kinder und Kinder, die nachher noch geboren sind mit Schäden, dass man die kann rehabilitieren, respektive dass man die kann behandeln kann. Die Wirkungen von diesen chemischen Kampfstoffen, die sind schrecklich. Ich glaube, der Appell ist wichtig und ist wichtig, dass man reagiert darauf. Als weiteres ist dann die Frage gestellt worden, während der Diskussion, warum gibt es immer noch vietnamesische Truppen in Kambodscha? Das dritte Delegationsmitglied hat erklärt, dass 1976 von Kambodscha aus, vom Pol Pot aus, ein Krieg vor allem in den Grenzregionen vom Zaun gerissen worden ist gegen Vietnam. Unterstützt von China. Dass es dann zu der Bildung von einer Widerstandsfront gekommen ist, vom ehemaligen Regierungsmitglied von Pol Pot, Ham Rinh, der 1978 einen Appell gemacht hat an die vietnamesische Regierung, zu helfen. Er hat geschildert die Schwierigkeiten von Kampuchea für den Wiederaufbau von dem kriegsversehrten Land und die Schwierigkeit auch, sich gleichzeitig noch zu verteidigen gegenüber Truppen oder Rebellen, die unterstützt werden von China. Er hat allerdings betont, dass sich die Verhältnisse in Kambodscha verbessern tun, dass bereits 1982 ein erster Teil von vietnamesischen Truppen zurückgezogen worden sind. 1983 ist es zu einem weiteren Truppenrückzug gekommen und 1984 soll das noch ergänzt werden. Er hat darauf hingewiesen, dass sowohl Indonesien wie auch Australien festgehalten haben, dass die grösste Gefahr in dem südasiatischen Raum nicht von Vietnam ausgeht, sondern dass die grösste Gefahr die expansive Politik von China ist. Das wäre also ein kurzer Bericht von der Presseinformation und von der Information von der Hilfswerk heute Nachmittag im Bahnhof Büffet in Zürich.
In den letzten Monaten ist im Libanon eine der Bürgerkriegsparteien immer mehr in den Blickpunkt gerückt, die vorher noch nicht so im Vordergrund gestanden ist. Es handelt sich um die sogenannten Amal-Milizen unter der Führung von Nabib Berri. Die schiitischen Amal-Milizen, die im Februar die regulären libanesischen Truppen zerschlagen haben und die US-Soldaten aus Beirut vertrieben haben, sind hier im Westen eine schwer fassbare Gruppierung. Die Medien reden meistens von den Ayatollahs, von den religiösen Fanatikern oder von den linksgerichteten Milizen, die von Syrien und Moskau unterstützt werden. Der Hans Brandscheid ist im Auftrag von der Hilfsorganisation Medico International 10 Tage lang in Beirut gewesen. Wer sind eigentlich diese Amal-Milizen?
Die Amal-Milizen sind jene Leute, die in der jüngeren libanesischen Geschichte eigentlich überhaupt nicht zur Kenntnis genommen worden sind. Man kann ohne weiteres davon sprechen, dass sie die Parias der Gesellschaft gewesen sind im Libanon, die sehr stark am Handel orientiert ist, die auch über eine sehr reiche Bourgeoisie verfügt. Und im Rahmen dieser libanesischen Gesellschaft waren die Mitglieder der heutigen Amal-Milizen, die Organisation wurde 1975/76 gegründet, jene, die die Jobs auszuüben hatten, Handarbeiter, Tagelöhner, die vorübergehend auch als Saisonalarbeiter auf den Zitrusplantagen im Süden Beiruts zu arbeiten hatten, eigentlich eine Kaste, die auf der ganz unteren Stufenleiter der Gesellschaft befindlich war.
Die soziale Lage der Schiiten ist also nicht sehr rosig. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Hauptgründe, dass in letzter Zeit im Libanon so heftig gekämpft wurde.
Sicher. Diese soziale Situation der Schiiten kann man noch ein wenig in Zahlen beschreiben, die das etwas plastischer machen. Diese Gruppe der schiitischen Bevölkerung, die ja inzwischen die Mehrheitspopulation im Libanon ist, mit weitem Abstand vor den anderen Gruppen und religiösen Gemeinschaften, bestand zum großen Teil und besteht heute noch aus Analphabeten. Die Analphabetenrate ist besonders hoch bei den Frauen. Ich glaube, auf 100 Zugelassene zu den Universitäten sind vielleicht 2 oder 3 Schiiten gekommen. Es gab nie genug Jobs und Beschäftigungsmöglichkeiten für sie und vor allen Dingen ihre Lebenssituation war halt immer eine, die sie in Ghettos führte, die sie in Slums wohnen ließ und die sie auch in einem sehr hohen Maße von epidemischen Krankheiten betroffen machte.
In den westlichen Medien bekommt man eigentlich nur ein sehr diffuses Bild dieser Schiiten. Hast du eine Erklärung dafür, wieso das so ist?
Nun, das liegt zunächst mal an einem Grund, der relativ neutral ist, aber den ich eingangs schon erwähnte. Die Schiiten wurden nie zur Kenntnis genommen. Sie galten einfach nicht als gesellschaftliche Gruppe mit Interessen, mit Bedürfnissen und Ansprüchen. Und die westlichen Medien, die nun ihrerseits nicht die klügsten sind, was die Verhältnisse im Nahen und Mittleren Osten angeht, hatten einige Mühe, überhaupt erst einmal ihrerseits zu lernen, dass auch diese schiitische Bevölkerung zur Kenntnis zu nehmen ist. Und man war halt sehr überrascht und ist es heute noch, dass sich in der relativ kurzen Zeit von 1975 bis jetzt 1984 diese Gruppe der Bevölkerung mit einem eigenen Anspruch sozusagen an die Öffentlichkeit wandte, dass sie soziale Interessen hatte, dass sie Interessen hatte, die politisch waren, dass sie eben mit Rechten und Bedürfnissen auftrat und in der Lage war, nun plötzlich sowohl politisch als auch militärisch diese Bedürfnisse vorzutragen. Wobei zu sagen ist, dass es sich hier nicht nur um gerechtfertigte Interessen handelt einer bestimmten Gruppe der Bevölkerung, wo man vielleicht denken könnte, das sind halt nur deren egoistische Interessen, sondern die Amal-Milizen vertreten heute als die stärkste Kraft die Interessen eines endlich einigen und über den konfessionellen Proporz hinaus zusammengefügten Libanon, wo auch die Stellen in der Verwaltung, im Militär, in der Administration eben nicht mehr nur nach religiöser Zugehörigkeit besetzt werden sollen, sondern nach einem möglichst gleichen Verteilerschlüssel, der alle Gruppen mit einschließt, wobei die Religion eben nicht das oberste Kriterium dafür ist.
Wie sieht die Situation heute in Beirut aus, sowohl politisch als auch die Situation der Zivilbevölkerung?
Man muss zwei Seiten sehen. Die eine Seite würde ich spontan sagen, sehr positiv. Ich habe ja unmittelbar, als ich dort war, erlebt, wie die Menschen aufatmeten in den ersten Tagen nach der Erhebung der Amal-Milizen, woran auch die Drusen beteiligt gewesen sind, sunnitische Gruppen und auch andere linke Organisationen. Es waren ja nicht die Amal-Milizen alleine, die die Verhältnisse im Libanon nun so nachhaltig erschüttert haben. Etwa in den Palästinenserlagern, wo auch sehr viele Schiiten leben, in Sabra und Shatila, ein großes Aufatmen, man hatte keine Angst mehr als Palästinenser, man konnte auf die Straße gehen, keine Polizei mehr, die einen nach den Papieren fragte, niemand mehr, der einen verschleppte, man war nicht mehr von weiterer Ausweisung bedroht und ähnlichen Schikanen. Also durchaus so etwas wie eine Erleichterung, und ich erinnere mich noch so sehr gut daran, wie ein Palästinenser zu mir am 7. Februar morgens sagte, als ich ihn fragte, wie er denn nun die neuen Verhältnisse einschätzte, wo er sagte, so wie es jetzt ist, so könnte es bleiben. Das ist aber, wie gesagt, nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite sieht sehr viel bitterer aus. Es fehlt natürlich an allem. Man kann sich den Zerstörungsgrad dieser südlichen Vororte von Beirut, wo Schiiten und Palästinenser und Kurden und verjagte Armenier leben, überhaupt nicht vorstellen. Man kann das nicht beschreiben. Das ist zermahlen an Schutt. Man hängt in den Kellern. Es ist immer noch relativ winterkalt dort. Der Typhus ist ausgebrochen und grassiert auf eine schreckliche Weise. Es gibt Menschen, die seit 4-5 Wochen im Keller leben, denn die Stadtteile werden nach wie vor noch beschossen. Die überirdischen Gebäudeteile sind halt eingestürzt und zu Schutt geworden. Und es fehlt eigentlich an allem und jedem. Es fängt bei Nahrungsmitteln an, es geht über Kleidung, es geht über Brennstoff bis hin zu medizinischen Dingen, nicht nur Medikamente, sondern auch die Ambulanzen sind alle zerschossen worden. Die Krankenhäuser, die eigentlich sowieso nie eigentlich vorhanden gewesen sind, sondern es handelt sich meist um provisorische Ambulatorien, sind zerschossen worden oder zerstört worden. Es ist sehr schwer nach Beirut Mittel und Zusatznahrung, Decken, Stoffe, Versorgungsgüter hereinzukriegen. Es ist zwar leichter geworden inzwischen, weil man das via Damaskus schon machen kann, aber die Lage dieser Bevölkerung ist nach wie vor elend, eine elende soziale Situation, aber ein großer Optimismus bei den Menschen dort, dass die Lage sich bald wandelt und besser wird und dass endlich eine konkrete, demokratische, demokratisierte Friedenssituation im Libanon nach 10 Jahren Bürgerkrieg eintritt. We'll be right back.
Wir haben den Klaus am Telefon. Er berichtet uns von Zmitz aus der Stadt. Was gibt's?
Ja, sorry miteinander. Ich bin jetzt am Bellevue. Die Demonstration hat eigentlich erst gerade angefangen. Und ich bin jetzt in der Telefonkabine. Es sind etwa 400 Leute, die sich zusammengefunden haben in diesem etwas mieslichen Wetter, um zu demonstrieren gegen die Verurteilung von Martinez zu einem halben Jahr Gefängnis wegen Aufforderung zur Gewalt, weil er das Plakat geklebt hat im Zusammenhang mit dem Abbruch von den Tessiner Platzhäuser, in dem er für Fantasie aufgefordert hat. Ebenso viele Polizisten säumen die belebte Bahnhofstrasse. Die Demonstration ist also umgeben von Hunderten von bewaffneten Polizisten. In der Demonstrationsbewilligung heisst es zu dem Punkt, die Polizei sorgt für genügenden Demonstrationsschutz. Wer da von wem muss geschützt werden, ist allerdings eine andere Frage. Parolen von der Demonstration sind eigentlich klar. Morgen am 10 Uhr findet vor dem Zürcher Obergericht die Berufungsverhandlung von Martinez statt, vor der zweiten Strafkammer, bei den bekannten Schütz- und Portmann-Richter. Es besteht wenig Hoffnung, dass die anders werden entscheiden als Vorinstanz Bezirksgericht. Einer ist zu erwarten, dass sie das Urteil werden bestätigen, allenfalls vielleicht sogar verschärfen. Das wäre auch nicht neu bei diesen beiden Richtern.
Allerdings besteht doch die Möglichkeit, dass das dann sofort weitergezogen wird.
Das ist klar von den Betroffenen her, dass das Urteil, wenn es nicht zu einem Freispruch kommt, dass das weitergezogen wird, Kassationsgericht, allenfalls Bundesgericht, auch weil es sich ja um einen absolut wichtigen Präzedenzfall handelt. Eins Transparent, auf einem Transparent heisst Freispruch für die Tessinerplatz-Spekulanten beim Obergericht, ein halbes Jahr Knast für Aufforderung zur Fantasie. Oder eine andere Gruppe von Leuten trägt das Transparent mit sich, ein bekanntes Fanta-Reklame von dem Fanta-Getränk. Dort drauf steht Fantasie und sie ist dann durchgestrichen, also Fanta ja, aber nicht Fantasie. Das ein kurzer Zwischenbericht von der Demonstration, der wie gesagt erst gerade angefangen hat.
Ich habe noch ganz eine kurze Zwischenfrage. Wie setzt sich das Teilnehmerfeld von dieser Kundgebung zusammen? Sieht man da Grauhaarige oder nur ausschließlich Junge?
Es sind, ich würde meinen, etwa zu 90% Junge, was heisst Junge, zwischen 15 und 30. Und sehr, sehr wenig vereinzelt ältere Leute.
Das heisst, man müsste doch einen gewissen Appell.